Abschnitt 1 – Hörverstehen. Guten Tag. In diesem Prüfungsabschnitt hören Sie drei Texte. Jeden Text hören Sie zweimal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. Sie hören ein Interview mit dem deutschen Kunstturner Fabian Hambüchen. Dazu gibt es 7 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 7. Jetzt hören Sie den Text. Fabian Hambüchen ist halb daheim, halb in der Turnhalle in Wetzlar aufgewachsen, wo sein Vater als Trainer arbeitet. Nach Bronze in Peking im Jahre 2008 und Silber in London im Jahre 2012 krönte er mit 29 seine Karriere bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro mit der Goldmedaille. Er wurde auch als Sportler des Jahres 2016 ausgezeichnet. Herr Hambüchen, Sie haben neben Ihrer Turnkarriere das Abitur gemacht und weiter studiert. Wie kann man das alles schaffen?
Das funktioniert nur, wenn man ein gutes Team um sich hat. Das waren zur Schulzeit primär meine Eltern. Meine Mutter hat alles organisiert. Schon bevor ich zur nächsten Schule gekommen bin, ist sie dorthin gegangen und hat mit dem Direktor gesprochen und gefragt, ob er in der Lage ist, einen Leistungssportler wie mich zu haben. Das war die Grundlage, aber klar, ich musste diszipliniert und fleißig sein. Auch unterwegs habe ich versucht zu lernen. Die Lehrer haben mir den Stoff per Mail geschickt. Es war nicht immer einfach, denn nicht jeder Lehrer unterstützt so etwas.
War es immer klar, dass Sie Ihr Studium abschließen werden?
Ja. Aber es gab Momente, vor allem in der 12. Klasse, als die Leistungskurse losgingen. Da habe ich überlegt, es sein zu lassen und es irgendwann nachzuholen. Es schien, als wäre es nicht mehr machbar. Es war eine Lehrerin dabei, die versucht hat, mir das Leben schwer zu machen. Das war echt hart, aber meine Mutter hat darauf bestanden, dass ich es durchziehe. Und dann ging es auch.
Und dann das Sportstudium in Köln.
Ja, und das kam für mich goldrichtig. Es hat mir gut getan, in jeder Hinsicht. Ich habe gesehen, es ist kein Nachteil, wenn man den Kopf auch anderweitig nutzt als für den Sport. Ich habe in den stressigsten Prüfungsphasen die besten Trainingsleistungen gehabt und oft auch die besten Wettkämpfe. Die Sporthochschule unterstützt uns Sportler. Ich musste nicht in 6 Semestern durch sein. Ich bin jetzt das 9. Semester hier und ich denke, ich werde noch 3 weitere Semester bis zum Abschluss brauchen.
Ihr Vater hat Sie früh mit in die Halle genommen, schon mit 3 Jahren. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Nur gute. Wenn sich die Kinder draußen getroffen haben, war ich in der Turnhalle. Das war mein Spielplatz. Ich glaube, ich habe die Energie aus dem Spaß gewonnen. Mein Vater, mein Bruder, alle haben geturnt und haben diese Leidenschaft über Jahre vorgelebt. Ich habe die turnerischen Gene meines Vaters geerbt.
Jeden Tag in der Halle, ist das Ihnen nie zu viel geworden?
Nein, sonst geht es nicht. Klar braucht man Talent, aber was man vor allem braucht, ist die richtige Einstellung. Wenn du Lustlosigkeit empfindest, dann hast du schon verloren. Du musst bereit sein, alles zu geben und auf der anderen Seite auch auf alles zu verzichten, was im Weg stehen könnte. Das empfindest du dann nicht als Zwang, als Druck, nicht als Verzicht, der wehtut.
Ihr Vater hat mal gesagt, nach 10 Jahren Turnen auf höchstem Niveau sei der Körper am Ende. Wie fühlt es sich nach 15 Jahren an?
Wenn man berücksichtigt, dass sich das Turnen seit seiner Zeit extrem weiterentwickelt hat, die Belastungen noch viel größer geworden sind als vorher, dann sind 10 oder 15 Jahre schon viel. Dementsprechend fühlt sich der Körper auch an. Jedenfalls älter als 29. Ich habe aber das Glück gehabt, dass mein Vater als Trainer sehr verantwortungsvoll mit mir umgegangen ist. Er hat immer ein Händchen dafür gehabt, gesund zu arbeiten. Ich habe deshalb in meiner gesamten Karriere auch nur eine einzige richtig große Verletzung gehabt.
Wie ist das mit dem Leistungssport? Wird es einfacher oder schwerer mit steigender Erfahrung und zunehmendem Alter?
Es wird aus sportlicher Sicht nicht einfacher, wenn man älter wird. In mancher Hinsicht ist Erfahrung gut, aber du fängst mit zunehmendem Alter auch an, viel mehr nachzudenken. Jeder kennt das aus dem Alltag, dass das Leichte, das Unbeschwerte verloren geht. Mit 16 bei Olympia in Athen habe ich einfach drauf losgeturnt. Das war in Rio nicht mehr möglich. Was wir dort allein mental vor dem REC-Finale durchgemacht haben, das war hart und viel.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Fabian Hambüchen ist halb daheim, halb in der Turnhalle in Wetzlar aufgewachsen, wo sein Vater als Trainer arbeitet. Nach Bronze in Peking im Jahre 2008 und Silber in London im Jahre 2012 krönte er mit 29 seine Karriere bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro mit der Goldmedaille. Er wurde auch als Sportler des Jahres 2016 ausgezeichnet. Herr Hambüchen, Sie haben neben Ihrer Turnkarriere das Abitur gemacht und weiter studiert. Wie kann man das alles schaffen?
Das funktioniert nur, wenn man ein gutes Team um sich hat. Das waren zur Schulzeit primär meine Eltern. Meine Mutter hat alles organisiert. Schon bevor ich zur nächsten Schule gekommen bin, ist sie dort hingegangen und hat mit dem Direktor gesprochen und gefragt, ob er in der Lage ist, einen Leistungssportler wie mich zu haben. Das war die Grundlage, aber klar, ich musste diszipliniert und fleißig sein. Auch unterwegs habe ich versucht zu lernen. Die Lehrer haben mir den Stoff per Mail geschickt. Es war nicht immer einfach, denn nicht jeder Lehrer unterstützt so etwas.
War es immer klar, dass Sie Ihr Studium abschließen werden?
Ja, aber es gab Momente, vor allem in der 12. Klasse, als die Leistungskurse losgingen. Da habe ich überlegt, es sein zu lassen und es irgendwann nachzuholen. Es schien, als wäre es nicht mehr machbar. Es war eine Lehrerin dabei, die versucht hat, mir das Leben schwer zu machen. Das war echt hart. Aber meine Mutter hat darauf bestanden, dass ich es durchziehe. Und dann ging es auch.
Und dann das Sportstudium in Köln.
Ja, und das kam für mich goldrichtig. Es hat mir gut getan, in jeder Hinsicht. Ich habe gesehen, es ist kein Nachteil, wenn man den Kopf auch anderweitig nutzt als für den Sport. Ich habe in den stressigsten Prüfungsphasen die besten Trainingsleistungen gehabt und oft auch die besten Wettkämpfe. Die Sporthochschule unterstützt uns Sportler. Ich musste nicht in 6 Semestern durch sein. Ich bin jetzt das 9. Semester hier und ich denke, ich werde noch 3 weitere Semester bis zum Abschluss brauchen.
Ihr Vater hat Sie früh mit in die Halle genommen, schon mit 3 Jahren. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Nur gute. Wenn sich die Kinder draußen getroffen haben, war ich in der Turnhalle. Das war mein Spielplatz. Ich glaube, ich habe die Energie aus dem Spaß gewonnen. Mein Vater, mein Bruder, alle haben geturnt und haben diese Leidenschaft über Jahre vorgelebt. Ich habe die turnerischen Gene meines Vaters geerbt.
Jeden Tag in der Halle, ist das Ihnen nie zu viel geworden?
Nein, sonst geht es nicht. Klar braucht man Talent, aber was man vor allem braucht, ist die richtige Einstellung. Wenn du Lustlosigkeit empfindest, dann hast du schon verloren. Du musst bereit sein, alles zu geben und auf der anderen Seite auch auf alles zu verzichten, was im Weg stehen könnte. Das empfindest du dann nicht als Zwang, als Druck, nicht als Verzicht, der wehtut.
Ihr Vater hat mal gesagt, nach 10 Jahren Turnen auf höchstem Niveau sei der Körper am Ende. Wie fühlt es sich nach 15 Jahren an?
Wenn man berücksichtigt, dass sich das Turnen seit seiner Zeit extrem weiterentwickelt hat, die Belastungen noch viel größer geworden sind als vorher, dann sind 10 oder 15 Jahre schon viel. Dementsprechend fühlt sich der Körper auch an. Jedenfalls älter als 29. Ich habe aber das Glück gehabt, dass mein Vater als Trainer sehr verantwortungsvoll mit mir umgegangen ist. Er hat immer ein Händchen dafür gehabt, gesund zu arbeiten. Ich habe deshalb in meiner gesamten Karriere auch nur eine einzige richtig große Verletzung gehabt.
Wie ist das mit dem Leistungssport? Wird es einfacher oder schwerer mit steigender Erfahrung und zunehmendem Alter?
Es wird aus sportlicher Sicht nicht einfacher, wenn man älter wird. In mancher Hinsicht ist Erfahrung gut, aber du fängst mit zunehmendem Alter auch an, viel mehr nachzudenken. Jeder kennt das aus dem Alltag, dass das Leichte, das Unbeschwerte verloren geht. Mit 16 bei Olympia in Athen habe ich einfach drauf losgeturnt. Das war in Rio nicht mehr möglich. Was wir dort allein mental vor dem REC-Finale durchgemacht haben, das war hart und viel.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. Sie hören den Text über die Zeitungsangebote für junge Leser. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 8 bis 13. Jetzt hören Sie den Text.
Um Kinder und Jugendliche für die Zeitung zu begeistern, weiten die Verlage ihr Engagement für junge Zielgruppen deutlich aus. Fast alle Zeitungen locken die Jüngsten mit redaktionellen Angeboten in Print und online oder initiieren pädagogische Projekte in Schulen und Kindergärten. Das zeigen auch die Ergebnisse einer aktuellen Verlagsumfrage. Die meisten Verlage veröffentlichen spezielle Kinderseiten. Einige publizieren Kindernachrichten. Eine eigene Kinderzeitung legen wöchentlich oder monatlich 19% der Verlage der Ausgabe für die Erwachsenen bei. Auch im Web sind die Zeitungen mit ihren Angeboten für junge Leser präsent. 23% bieten ein redaktionelles Online-Angebot für die jüngste Zielgruppe an. Mehr als die Hälfte der Kinder- und Jugendangebote erscheint sogar täglich. Zuletzt wurde bei den einzelnen Verlagen angefragt, wie es um deren Engagement für junge Zielgruppen steht. Der Vergleich mit der Verlagsabfrage vor 5 Jahren verzeichnete jetzt einen Zuwachs von 20% bei den redaktionellen Angeboten für Kinder. Und er zeigt auch, dass die Zeitungen verstärkt dort präsent sind, wo Jugendliche sich gerne tummeln, im Web und auf Facebook. Immerhin surfen 63,9% der unter 30-Jährigen regelmäßig auf den Zeitungswebseiten. Die jugendlichen Leser stellen damit die größte Gruppe der Online-Zeitungsleser dar. Während die jüngste Leserschaft noch primär über die gedruckte Zeitung angesprochen wird, haben sich bei den Zeitungsangeboten für Jugendliche die Akzente verschoben. Hier sind es verstärkt die Online-Angebote, die jungen Menschen den Zugang zur Zeitung eröffnen. Ein eigenes Web-Angebot für Jugendliche bietet aktuell fast ein Viertel der Verlage an. Mehr als 60% sind in sozialen Netzwerken aktiv. Die Zeitungen intensivieren deutlich auch ihre pädagogischen Projekte. Aktuell bieten 3/4 der Verlage Leseförderungsaktionen wie Zeitung in der Schule an. Meistens geht es um die Verlagsprojekte für Grundschüler, aber auch einige Verlage gehen mit der Zeitung schon in den Kindergarten. Vergleichsweise neu sind Bildungsprojekte für Auszubildende, bei denen Unternehmen und Zeitungen gemeinsame Sache machen, um Lesekompetenz und Allgemeinbildung der Auszubildenden zu fördern. Das markiert einen weiteren Trend. Bei einem Großteil der pädagogischen Projekte sind Wirtschaftspartner mit an Bord.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Um Kinder und Jugendliche für die Zeitung zu begeistern, weiten die Verlage ihr Engagement für junge Zielgruppen deutlich aus. Fast alle Zeitungen locken die Jüngsten mit redaktionellen Angeboten in Print und online oder initiieren pädagogische Projekte in Schulen und Kindergärten. Das zeigen auch die Ergebnisse einer aktuellen Verlagsumfrage. Die meisten Verlage veröffentlichen spezielle Kinderseiten. Einige publizieren Kindernachrichten. Eine eigene Kinderzeitung legen wöchentlich oder monatlich 19% der Verlage der Ausgabe für die Erwachsenen bei. Auch im Web sind die Zeitungen mit ihren Angeboten für junge Leser präsent. 23% bieten ein redaktionelles Online-Angebot für die jüngste Zielgruppe an. Mehr als die Hälfte der Kinder- und Jugendangebote erscheint sogar täglich. Zuletzt wurde bei den einzelnen Verlagen angefragt, wie es um deren Engagement für junge Zielgruppen steht. Der Vergleich mit der Verlagsabfrage vor 5 Jahren verzeichnete jetzt einen Zuwachs von 20% bei den redaktionellen Angeboten für Kinder. Und er zeigt auch, dass die Zeitungen verstärkt dort präsent sind, wo Jugendliche sich gerne tummeln, im Web und auf Facebook. Immerhin surfen 63,9% der unter 30-Jährigen regelmäßig auf den Zeitungswebseiten. Die jugendlichen Leser stellen damit die größte Gruppe der Online-Zeitungsleser dar. Während die jüngste Leserschaft noch primär über die gedruckte Zeitung angesprochen wird, haben sich bei den Zeitungsangeboten für Jugendliche die Akzente verschoben. Hier sind es verstärkt die Online-Angebote, die jungen Menschen den Zugang zur Zeitung eröffnen. Ein eigenes Web-Angebot für Jugendliche bietet aktuell fast ein Viertel der Verlage an. Mehr als 60% sind in sozialen Netzwerken aktiv. Die Zeitungen intensivieren deutlich auch ihre pädagogischen Projekte. Aktuell bieten 3/4 der Verlage Leseförderungsaktionen wie Zeitung in der Schule an. Meistens geht es um die Verlagsprojekte für Grundschüler, aber auch einige Verlage gehen mit der Zeitung schon in den Kindergarten. Vergleichsweise neu sind Bildungsprojekte für Auszubildende, bei denen Unternehmen und Zeitungen gemeinsame Sache machen, um Lesekompetenz und Allgemeinbildung der Auszubildenden zu fördern. Das markiert einen weiteren Trend. Bei einem Großteil der pädagogischen Projekte sind Wirtschaftspartner mit an Bord.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören den Text über die junge Wissenschaftlerin Laura Kohrmann. In folgender Zusammenfassung fehlen die Wörter 14 bis 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. Jetzt hören Sie den Text. Die Physikerin Laura Kohrmann ist vom Verhalten von Elektronen in Festkörpern fasziniert. Doch die junge Forscherin ist auch außerhalb des Labors sehr engagiert. Laura Kohrmann ist begeistert, wenn sie erzählt, wie Atome plötzlich sichtbar werden und sich zu Wolken formieren. Das ist visuell einmalig, beinahe magisch. Laura Kohrmann hat an der Wissenschaftspopularisierung viel Spaß und schaffte es mit ihrem komplexen Thema bis ins Finale des Wettbewerbs für junge Forscher. Sie verglich die Atome mit den Zuschauern im Saal. Haben Sie Zeit, verteilen Sie sich gleichmäßig auf die Plätze. Stoppt man sie abrupt, gibt es hier Lücken, dort Kollisionen. Danach hat sogar meine Großmutter verstanden, worum es bei meiner Arbeit geht, freut sich die 29-Jährige. Dass ihr Herz für die Wissenschaft schlägt, entdeckte Laura Kohrmann schon als 10-Jährige, als sie während der Sommerferien ein Observatorium besuchte. Sie ist ihren Eltern enorm dankbar, dass sie ihr und ihrem jüngeren Bruder schon früh Einblicke in verschiedene Welten ermöglicht haben. Sie studierte in Paris, in den USA und in der Schweiz. Dort eröffneten sich ihr ganz neue Dimensionen. Beim Experimentieren mit eigenen Projekten begriff ich immer mehr, wie die Dinge zusammenhängen. In ihrer Freizeit engagierte sie sich in einem Verein, um sozial benachteiligte Kinder in Mathematik und Physik zu unterstützen. Als Frau gehörte sie in ihrem Fach stets zur Minderheit, aber das war für sie kaum wichtig. Außer einmal. Während eines Industriepraktikums hatte Kormann den Eindruck, weniger interessante Arbeit als ihre männlichen Kollegen zu erhalten. Direkt wie sie sei, habe sie sich gewehrt. Im Nachhinein fragte sie sich, inwiefern das Problem tatsächlich damit zu tun hatte, dass sie eine Frau ist, oder ob allenfalls Vorurteile ihre Wahrnehmung beeinträchtigt haben. Für die junge Forscherin ist klar, dass sie ihre Karriere auch weiterverfolgen will, wenn sie einmal Mutter wird. In Frankreich wäre es gut, allerdings sind dort die Rahmenbedingungen etwas anders. Ein Einkommen allein reicht meist nicht aus, dafür gibt es genug und relativ leicht zugängliche Krippenplätze. Laura ärgert sich, dass man oft nur Frauen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie anspricht. Das gehe Männer heutzutage genauso an und es sei primär eine Frage der Organisation. Wohin ihr beruflicher Weg sie weiterführen wird, ist noch offen. Eine eigene Gruppe an einer Universität aufbauen zu können, wäre fantastisch. Aber auch anderswo gibt es bestimmt spannende Möglichkeiten. Jetzt hören Sie den Text noch einmal. Die Physikerin Laura Kormann ist vom Verhalten von Elektronen in Festkörpern fasziniert. Doch die junge Forscherin ist auch außerhalb des Labors sehr engagiert. Laura Kormann ist begeistert, wenn sie erzählt, wie Atome plötzlich sichtbar werden und sich zu Wolken formieren. Das ist visuell einmalig, beinahe magisch. Laura Kormann hat an der Wissenschaftspopularisierung viel Spaß und schaffte es mit ihrem komplexen Thema bis ins Finale des Wettbewerbs für junge Forscher. Sie verglich die Atome mit den Zuschauern im Saal. Haben sie Zeit, verteilen sie sich gleichmäßig auf die Plätze. Stoppt man sie abrupt, gibt es hier Lücken, dort Kollisionen. Danach hat sogar meine Großmutter verstanden, worum es bei meiner Arbeit geht, freut sich die 29-Jährige. Dass ihr Herz für die Wissenschaft schlägt, entdeckte Laura Kormann schon als 10-Jährige, als sie während der Sommerferien ein Observatorium besuchte. Sie ist ihren Eltern enorm dankbar, dass sie ihr und ihrem jüngeren Bruder schon früh Einblicke in verschiedene Welten ermöglicht haben. Sie studierte in Paris, in den USA und in der Schweiz. Dort eröffneten sich ihr ganz neue Dimensionen. Beim Experimentieren mit eigenen Projekten begriff ich immer mehr, wie die Dinge zusammenhängen. In ihrer Freizeit engagierte sie sich in einem Verein, um sozial benachteiligte Kinder in Mathematik und Physik zu unterstützen. Als Frau gehörte sie in ihrem Fach stets zur Minderheit, aber das war für sie kaum wichtig. Außer einmal. Während eines Industriepraktikums hatte Kormann den Eindruck, weniger interessante Arbeit als ihre männlichen Kollegen zu erhalten. Direkt wie sie sei, habe sie sich gewehrt. Im Nachhinein fragte sie sich, inwiefern das Problem tatsächlich damit zu tun hatte, dass sie eine Frau ist, oder ob allenfalls Vorurteile ihre Wahrnehmung beeinträchtigt haben. Für die junge Forscherin ist klar, dass sie ihre Karriere auch weiterverfolgen will, wenn sie einmal Mutter wird. In Frankreich wäre es gut, allerdings sind dort die Rahmenbedingungen etwas anders. Ein Einkommen allein reicht meist nicht aus, dafür gibt es genug und relativ leicht zugängliche Krippenplätze. Laura ärgert sich, dass man oft nur Frauen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie anspricht. Das gehe Männer heutzutage genauso an und es sei primär eine Frage der Organisation. Wohin ihr beruflicher Weg sie weiterführen wird, ist noch offen. Eine eigene Gruppe an einer Universität aufbauen zu können, wäre fantastisch. Aber auch anderswo gibt es bestimmt spannende Möglichkeiten. Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Beenden Sie bitte die Arbeit an diesem Prüfungsabschnitt. Arbeiten Sie bitte an den nächsten Prüfungsabschnitten.